Ja, so schön, wieder hier zu sein, euch alle zu sehen. Wie gesagt, wir wollen nächste Woche dann so ein bisschen ein Update geben, auch wie es bei uns gerade läuft. Aber heute ist Pfingsten, ja? Und ich möchte gerne mit euch über Pfingsten reden, über den Heiligen Geist reden. Und ich möchte euch einladen, dass ihr aufschlagt Johannes Kapitel 14 und auch die Apostelgeschichte Kapitel 1. Könnt ihr einen Finger drin lassen? Versetze dich gedanklich mal so 2000 Jahre zurück, die Zeit Jesu. Und stell dir vor, Jesus ist dir begegnet, er hat dich berufen, gesagt, folge mir nach. Und du hast dich auf den Weg gemacht, du bist einer seiner Jünger geworden, einer seiner Lehrlinge und du warst mit Jesus unterwegs. Stell dir das mal vor, wie war das? Ich glaube, erstens war es unheimlich spannend und unheimlich aufregend. Ich weiß nicht, wer von euch diese Bibelverfilmung The Chosen kennt. Kann ich wärmstens empfehlen. Gibt es eine App? Ich finde, die haben das ganz toll gemacht. Und was man immer so schön sieht, ist, die Jünger, die sind total eifrig. Die sind für Jesus und sie wollen für Jesus da sein und sie wollen Jesus so managen und man sieht immer wieder, das klappt nicht. Du kannst Jesus nicht managen. Immer wieder tut Jesus Dinge, die überhaupt nicht so in ihren Rahmen, in ihre Schubladen reinpassen. Er isst mit den Zöllnern, er redet mit Frauen, mit Huren sogar, er heilt am Sabbat. Er hat auch keine Angst davor gehabt, die religiösen Leiter total vor den Kopf zu stoßen und sauer zu machen. Also spannend, mit Jesus war es immer eine Überraschung. Und natürlich all diese Wunder zu erleben, die Heilungen zu erleben, die Worte zu hören, die Jesus gesprochen hat. In Johannes 7 sagt der Diener des hohen Priesters, niemals haben wir einen Mensch reden hören, so wie diesen Mensch. Das war schon unheimlich spannend, mit Jesus unterwegs zu sein. Aber zweitens, glaube ich, war es auch unheimlich konspirativ und gefährlich. Das war so total gegen den Mainstream. Ich glaube, wir können das heute schlecht nachfühlen, was für eine Gegenkultur das war, was Jesus vorgelebt hat. Wir könnten sagen, er war so ein Hippie oder so ein Punk zu seiner Zeit. Ja, nicht äußerlich, aber Jesus hat ständig angeeckt. Er hat völlig unerhörte Dinge getan. Also allein, dass er Frauen in seinem Jüngerkreis hatte, Frauen als seine Lehrlinge hatte, als Rabbi zum Beispiel, das war völlig unerhört und unanständig in der damaligen Kultur. Und dann hat er sich natürlich überhaupt nicht an die Traditionen gehalten und an die Überlieferungen der Leiter. Er hat zur falschen Zeit geheilt, er hat die falschen Dinge am falschen Ort gesagt, er hat den religiösen Leitern so Dinge gesagt wie ihr Schlangenbrut, ihr Teufelskinder. Ich meine, stell dir das mal vor, der Kardinal und der Papst, die kommen daher und du sagst, du Schlangenbrut, du bist ein Teufelskind. Oder vielleicht stell dir vor, den obersten muslimischen Mufti, und irgendjemand kommt und sagt, du bist ein Teufelskind, was ist da los? Ich meine, da geht es so richtig ab. Und so war das damals. Die haben Mordpläne geschmiedet gegen Jesus. Die haben Steine in die Hand genommen, um ihn zu steinigen. Also es war so richtig krass. Aber trotzdem, so ein dritter Punkt, der mir einfällt, da war trotzdem eine unheimliche Sicherheit in der Nähe von Jesus. Jesus war einfach super nett, er war super freundlich, er war liebenswert. Ich finde auch, das kommt in diesem Chosen, Video oder den Videos so schön raus. Sie haben ihn sehr herzlich dargestellt. Und ich stelle mir wirklich vor, dass Jesus so war. Das sehen wir in seinem Wort. Und Jesus war super schlau, er war super weise, er konnte jede Frage beantworten, auch jede Trickfrage, die die Pharisäer ihm so gestellt haben. Das war einfach cool, mit Jesus unterwegs zu sein, und Jesus hatte immer die richtige Antwort. Ich meine, wer kann schon mit Gott argumentieren, gell? Und Jesus war unheimlich fürsorglich. Er hat gebetet für sie, ist nachts alleine am Berg gegangen, hat gebetet für seine Nachfolger. Wenn sie Essen vergessen haben und dann Hunger gehabt haben, dann hat Jesus halt Essen vermehrt. Und wenn sie Geld gebraucht haben, dann war da halt gerade mal ein Fisch mit einer Münze in seinem Maul. Und wenn die Jünger in einem Sturm waren, dann hat Jesus den Sturm gestillt. Und so, obwohl sie eigentlich total arm waren und nichts hatten, hatten sie alles, weil sie hatten ihn. Und da war eine unheimliche Sicherheit. Solange Jesus da war, war alles okay. Die mussten sich keine Sorgen machen. Und das hat Jesus natürlich uns auch gesagt, gell? Sorgt euch nicht um morgen. Der morgige Tag hat Sorgen genug. Heute bin ich für dich da. Heute werde ich für dich sorgen. Und das war schön. Die Menschen mit Jesus, die konnten einfach so in den Tag hineinleben und sich überraschen lassen, gespannt sein, was heute wieder passieren wird, aber immer in dem Wissen, er ist da, bei ihm bin ich sicher, egal was passiert. Und das ist lange Zeit ja auch wirklich gut gegangen, gell? Bis Jesus dann plötzlich angefangen hat, so echt komische Sachen zu sagen. Ich werde den Menschen überliefert werden, ich werde gekreuzigt werden, ich werde auferstehen, das war schon richtig beunruhigend. Ne? Und dann, als es wirklich passiert ist, da ist die Welt der Jünger zusammengebrochen. Alles, wofür sie gelebt haben, alles, worauf sie gehofft haben, war plötzlich tot. Wenn ich mich da reinversetze, die haben sich hilflos gefühlt wie ein kleines Baby. Und sie haben Angst gehabt. Wir lesen, sie haben sich eingesperrt. Und dann kam wieder Überraschung, Jesus taucht auf, der Auferstandene, Jesus lebt. Begeisternd. Und dann sagt aber Jesus, ja, ich gehe zurück zu dem Vater, und hat sich verabschiedet und fährt in den Himmel auf. Aber davor hat er noch gesagt, Apostelgeschichte 1, Vers 4, wenn ihr das mit mir lesen wollt, wir werden ein paar Verse lesen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Und er sagt im Vers 5, ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach wenigen Tagen. Vers 8, der Arthur hat es schon vorgelesen, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein. Noch früher, bevor Jesus noch ans Kreuz gegangen ist, Johannes Kapitel 13, Kapitel 14, nach dem letzten Abendmahl, hat Jesus zu ihnen gesagt, ich bin nur noch kurz bei euch. Und wohin ich gehe, könnt ihr mir nicht folgen. Also ich verlasse euch. Ich muss euch zurücklassen. Jesus hatte einen Job zu erledigen am Kreuz. Und er sagt in Johannes 14, Vers 16, ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, also einen anderen, so wie ich, ist damit gemeint, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Also ich werde gehen, aber ich werde euch einen Beistand hier lassen und der wird euch nie verlassen. Aber wer könnte das sein? Ja, Vers 17, der Geist der Wahrheit. Vers 18, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Wir haben einen interessanten Gott, viel komplizierter, als wir ihn uns vorstellen können, und ich denke, das sollten wir auch erwarten, gell? Wenn es der echte Gott ist, unser Schöpfer. Er ist nicht irgendwie so ein selbstgeschnitzter, schön berechenbarer, zurechtgelegter, managebarer Götze. Nee, er ist der ewige Gott. Er ist groß, er ist völlig unfassbar. Er ist in einer völlig anderen Kategorie, als wir es uns überhaupt wirklich vorstellen können. Wir haben einen dreieinigen Gott. Also ein Was, Gott und drei Wers, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und wenn es irgendwer von euch versteht, könnt ihr mir das bitte nachher erklären. Aber so offenbart er sich uns. Und Gott, der Sohn, hat die Aufgabe übernommen, Mensch zu werden, um uns von unserer Schuld zu befreien, die uns von Gott trennt, die unser Leben versaut. Und Jesus ist auferstanden und dann ist er wieder zurückgegangen in die himmlische Dimension. Aber er hat gesagt, ich schicke euch den Heiligen Geist. Jetzt ist er dran, der Heilige Geist, die dritte Person des dreieinigen Gottes. Und er wird sich nicht begrenzen durch einen Leib, so wie Jesus das getan hat. In Philipper 2 lesen wir davon, wie er sich entleert oder entäußert hat und Mensch geworden ist. Heiliger Geist ist nicht begrenzt durch einen Leib. Er kann überall gleichzeitig sein. Und wenn er mit uns ist, wenn er in uns ist, also wenn wir Beziehung mit ihm haben, dann ist auch der Vater und Jesus bei uns. Die sind eins, der dreieinige Gott. Und ja. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Wie ist Jesus bei uns? Ja, durch die Person des Heiligen Geistes. Und wie gesagt, wenn du sagst, hey, das ist mir zu kompliziert, sage ich, ich auch, mir auch. Wir werden Dreieinigkeit nicht völlig verstehen mit unserem kleinen Hirn. Ich kann nicht mal meine Frau immer verstehen. Also wie viel weniger den ewigen, unendlichen Gott. Aber wir können ein bisschen was verstehen von ihm, das, was er uns offenbart. Und vor allem, wir können ihm begegnen, wir können ihn erfahren, wir können ihn kennen. Und die simple Wahrheit, die diese Verse alle aussagen, ist, Gott ist immer bei dir. Du wirst niemals allein sein. Vielleicht fühlst du dich manchmal einsam. Ja, ist ein Gefühl. Aber du bist nie allein. Du wirst immer einen Beistand haben. Du wirst immer einen Tröster haben. Du wirst immer einen Stärker haben. Und das ist richtig cool, oder? Und wir feiern heute Pfingsten, also das Kommen des Heiligen Geistes. Und ich habe mir gedacht, ich mache so eine, darf ich dir vorstellen, der Heilige Geist predigt. Also vielleicht der eine oder andere von euch kennt uns noch gar nicht so gut, mich und meine Familie. Wir waren in letzter Zeit so ein bisschen abwesend. Vielleicht, wenn wir nachher beim Essen zusammensitzen, sage ich, darf ich dir meine Frau vorstellen? Darf ich dir meine Kinder vorstellen? Darf ich euch Gott den Heiligen Geist vorstellen? Heute zu Pfingsten, wie er sich uns in der Bibel offenbart. Erste Frage ist, wer ist der Heilige Geist? Zwei Antworten dazu, vielleicht gibt es noch mehr. Erstens, er ist Gott, haben wir schon drüber gesprochen. Er ist Gott, in der Apostelgeschichte 5 lesen wir davon. Erinnert euch an die Geschichte mit Hananias und Sapphira. Da sagt Petrus zu Hananias, warum hast du den Heiligen Geist belogen? Apostelgeschichte 5, Vers 3. Und dann im Vers 4 sagt er, nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Also der Heilige Geist ist Gott. Das heißt, er verdient genauso unseren Respekt wie auch der Vater und der Sohn. Er ist nicht unser Kumpel, er ist nicht unser Sklave, den wir irgendwie herumdirigieren. Nee, er ist Gott. Und so respektvoll wollen wir mit ihm umgehen. Und zweiter Punkt ist, der Heilige Geist ist eine Person. Das ist vielleicht nicht das Erste, woran wir denken, wenn wir Geist hören. Geist. Aber er ist eine Person. Wir sehen das ganz klar in der Bibel, seine Eigenschaften. In Römer 15, Vers 30 lesen wir, dass der Heilige Geist liebt. In der 1. Korinther 2, Vers 11 sehen wir, dass er Wissen hat und eine Erkenntnis hat. Epheser 4, Vers 30 sehen wir, er hat Empfindungen. Da heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist. 1. Korinther 12, Vers 11, er hat einen Willen. Da heißt es, der Geist teilt jeden besonders Gaben aus, wie er will. Der Heilige Geist kommuniziert. Apostelgeschichte 13, Vers 2. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Wahrscheinlich ein Wort der Prophetie. Wir sehen in der Bibel auch sieben Vergehen gegen die Person des Heiligen Geistes. Wir können dem Heiligen Geist widerstreben, sagt der Stephanus zum Hohen Rat der Juden in der Apostelgeschichte 7, Vers 51. Wir können ihn schmähen oder beleidigen, Hebräer 10. Wir können lästern gegen den Heiligen Geist, Matthäus 12. Wir können den Heiligen Geist belügen, in der Apostelgeschichte 5. Hananias, warum hat Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Wir können den Heiligen Geist auch versuchen oder prüfen, sagt Petrus zu Sapphira. Wir können den Heiligen Geist auslöschen. 1. Thessalonicher 5 heißt es, den Geist löscht nicht aus oder unterdrückt ihn nicht, dämpft ihn nicht. Also wenn wir uns nicht auf das Wirken des Heiligen Geistes einlassen oder sogar behindern. Und wie gesagt, Epheser Kapitel 4, wir können den Heiligen Geist betrüben. Und wie tun wir das? Wir sehen da ein paar Beispiele, durch Stolz, durch Ungehorsam, durch Sünde. Das betrübt den Heiligen Geist, natürlich auch den Vater und den Sohn, die sind ja eins. Wir sehen da auch 5 Beispiele, wie wir dem Heiligen Geist oder Gott allgemein eine Freude machen können, indem wir gütig miteinander sind und mitleidig, indem wir einander vergeben, indem wir Gott nachahmen, indem wir in der Liebe leben. Und ich meine, all diese Dinge zeugen von Personsein. Also wir wollen den Heiligen Geist als Person wahrnehmen und begegnen, wir wollen ihn ernst nehmen, wir wollen ihn schätzen. Er ist eine Person, er ist ein persönlicher Gott. Und das ist wunderbar, oder? Weil wenn er eine Person ist, dann können wir eine Beziehung mit ihm haben. Kannst du nicht mit Energie haben, oder? Irgendwo eine tolle Beziehung zu deiner Steckdose oder so, das macht überhaupt keinen Sinn. Oder wenn du sagst, hey, ich habe gestern so ein tolles Gespräch mit der Hochspannungsleitung gehabt oder ich bin verliebt in den Blitz oder ich habe die Steckdose betrübt oder so, das ist völlig sinnlos, so zu reden. Denn mit Energie kannst du keine Beziehung haben, keine persönliche Beziehung. Aber Gott, der Heilige Geist, ist eine Person. Also wir wollen mit ihm als Person umgehen und nicht irgendwie so ihn als Energie denken. So esoterik ist das eigentlich, ne? Die kosmische Energie, die wir irgendwie channeln oder irgendwas damit machen. Nee, das ist völlig falsch. Manche Christen haben so eine Vorstellung auch, so irgendwie der Hoppala, der Heilige Geist, der rinnt irgendwie aus. Irgendwo habe ich ein Leck, was ich stopfen muss, ich weiß nicht. Und dann müssen wir irgendwie durch irgendwas wieder den Heiligen Geist nachfüllen oder so oder nachtanken. Ist totaler Schwachsinn. Er ist eine Person, entweder du hast eine Person oder du hast sie nicht. Wenn ich sage, ich bin heute mit meiner halben Frau hier, dann ist es makaber. Und genauso kannst du nicht mehr oder weniger vom Heiligen Geist haben. Das ist nicht richtig, so zu reden oder zu denken. Es gibt verschiedene Arten der Beziehung mit dem Heiligen Geist. In der Bibel wird es beschrieben durch diese Präpositionen bei und in und auf. Du kannst eine tiefere oder eine weniger tiefe Beziehung haben mit einer Person. Ja, das kennen wir, oder? Ich kenne meine Frau besser als ihr und anders als ihr. Das ist normal, das ist möglich mit Personen. Aber wir wollen im Sinn von Beziehung denken, wenn wir über den Heiligen Geist denken. Also auch wenn die Bibel solche Worte verwendet wie die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wenn wir um die Erfüllung beten, beten wir nicht darum, dass wir irgendwo nachgefüllt werden oder aufgefüllt werden mit irgendetwas. Sondern eigentlich beten wir darum, dass sich diese Person des Heiligen Geistes ausdrückt, immer mehr durch mein Leben. Also dass er mich füllt. Also wie so ein Handschuh. Stellt euch vor, ich würde so einen Handschuh anziehen. Ja? Ich kann mich ausdrücken durch den Handschuh. Also wenn ich sage, füll mich mit dem Geist oder erfülle mich, heißt das, dass du mich mehr dominierst, mehr Raum einnimmst in meinem Leben, in meinem Denken, dass ich mehr auf die Person des Heiligen Geistes höre und ihm mehr hingegeben bin, gehorsamer bin, dass ich mehr auf ihn vertraue, abhängiger bin von ihm und weniger von mir. Dass das Leben mehr von ihm geprägt ist und weniger von mir. Also nicht nachfüllen von irgendetwas, sondern eigentlich eine größere Hingabe. Also wer ist der Heilige Geist? Er ist Gott und er ist eine Person. Er ist Geist, aber eine geistliche Person. Also er hat keinen Körper, ne? Sonst könnte er auch nicht überall sein. Aber wir können genauso Beziehung mit ihm haben, wie mit jedem Menschen auch. Er ist persönlich. Zweite Frage, wie ist der Heilige Geist? Johannes 14, wenn ihr nochmal lesen wollt mit mir. Johannes 14, die Verse 16 bis 17. Ich werde den Heiligen Geist bitten, sagt Jesus, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Also ihr sagt, ich will euch einen anderen Beistand schicken und im Griechischen heißt das eigentlich so viel von derselben Art, so wie ich. Also vom selben Charakter, selbe Heiligkeit, selbe Liebe wie Jesus. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Da könnte man genauso vom Heiligen Geist sagen, wer Jesus gesehen hat, hat den Heiligen Geist gesehen. Die sind eins. Also wir brauchen bitte keine Angst zu haben vor dem Wirken des Heiligen Geistes. Oder hat irgendwer Angst von Jesus, vor Jesus, von euch? Nee, oder? Wir lieben Jesus. Wir haben keine Angst vor ihm und der Heilige Geist ist wie er. Nun, es gibt manche Leute, die wirklich bizarres Verhalten dem Heiligen Geist irgendwo in die Schuhe schieben und sagen, der ist schuld, dass ich bell oder kotze oder sonst irgendwas. Ist das der Heilige Geist? Du kannst ganz einfach prüfen, kannst fragen, würde Jesus das tun? Passt es zu Jesus? Und wenn nicht, kannst du ganz getrost sagen, okay, da ziehen Menschen irgendwo ihr emotionales Ding ab. Aber der Heilige Geist ist wie Jesus. Jesus hat gesagt, ihr kennt ihn. Warum? Weil er mich kennt. Der Heilige Geist hat Jesus zugerüstet in seiner Menschlichkeit und ihn gestärkt. In Lukas 4 sagt Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir. Merkt euch auf mir, diese Präposition, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Also Jesus sagt, der Heilige Geist ist auf mir, er hat mich gesalbt, er hat mich zugerüstet für dieses Werk. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr kennt den Heiligen Geist, weil ihr habt ihn in mir gesehen am Wirken. Ihr konntet ihn beobachten in meinem Leben, er war bei euch. Und ihr werdet ihn noch ganz persönlich erfahren in eurem Leben. Er wird in euch sein. Also verschiedene Art der Beziehung. Ne? Du kannst neben irgendjemandem an der Bushaltestelle stehen, ja, ist eine Art der Beziehung, du bist bei dem. Ja. Aber wenn du deinen Mann oder deine Frau heiratest, ist das eine ganz andere Beziehung. Ja. Wird in euch sein, er wird einziehen bei euch sozusagen, zusammenziehen. Und so jede Gotteserfahrung, jede Erfahrung mit Jesus auch, ist eine Erfahrung mit Gott, dem Heiligen Geist in dieser Welt. Der dreieinige Gott wohnt in uns durch die Person des Heiligen Geistes. Und Jesus nennt ihn unseren Beistand, er nennt ihn unseren Tröster. Also der Heilige Geist ist nicht irgendeiner, der Verwirrung oder Chaos stiftet, nee, er ist der Heilige Geist. Das ist sein Charakter. In Römer 14, Vers 17 heißt es, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also eine Person, die voll des Geistes ist oder eine Gemeinde, die vom Heiligen Geist beherrscht ist, wird diese Kennzeichen haben. Frieden, Ordnung, Freude, Liebe. So wird sie geprägt sein. Weil Liebe ist die Frucht des Heiligen Geistes, werden wir gleich sehen. Und der Heilige Geist liebt, das ist eine seiner Eigenschaften. Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und wir haben schon gelesen, Jesus hat ihn genannt, den Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist ist auch demütig. Johannes 15, Vers 24, wenn der Beistand gekommen ist, sagt Jesus, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Also der Heilige Geist ist überhaupt nicht selbstsüchtig. Der will sich überhaupt nicht in den Mittelpunkt stellen, so auf sich aufmerksam machen. Er wird immer auf Jesus hinweisen, er wird immer ihn verherrlichen. Und da können wir auch schon unterscheiden. Also eine Person, ein Pastor auch, ein Prediger, eine Gemeinde, die vom Heiligen Geist beherrscht ist oder erfüllt ist, wird Jesus zentriert sein. Verliebt sein in Jesus, wird sich um Jesus drehen. Und können wir auch prüfen, ne? Ist es geistgewirkt, wenn ich eine Bühne brauche oder irgendwo Aufmerksamkeit von Menschen suche? Nee. Wenn ich irgendwie so, Leute, hier, ich. Nee, sondern auf Jesus hinweisen. So könnt ihr alles beurteilen. Jeden Dienst könnt ihr beurteilen. Wer steht im Mittelpunkt bei dem, was passiert? Ist es Jesus oder ist es irgendein christlicher Rockstar oder Predigtstar oder sonst irgendwas? Wer kriegt die Ehre, wer kriegt die Aufmerksamkeit? Das ist geistgewirkt, wenn es um Jesus geht. Er ist eine wunderschöne Person. Der Heilige Geist ist wie Jesus. Schönste Person im ganzen Universum. Also wir brauchen keine Angst haben vor ihm. Drittens, was tut der Heilige Geist? Wie wirkt der Heilige Geist? Zuerst so allgemein, sein Wirken in der Welt. Johannes 16, Vers 8. Da sagt Jesus, wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Also es ist sein Wirken, er will Menschen überführen von Sünde. Sünde bringt Gericht und er wird, wie gesagt, auf Jesus hinweisen, sein Werk für uns, der uns von Schuld befreit. Jesus sagt, er war bei euch. Ja, in Jesus hatten sie echt ein Zeugnis. Und heute ist der Heilige Geist bei den Menschen in uns. Wir sind Zeugen, hoffentlich, für ihn. Er will sich ausdrücken durch unser Leben. Und das zweitens sein Wirken in uns, den Gläubigen. Er wird in euch sein, sagt Jesus. Also, wenn ein Mensch überführt wird von seiner Schuld durch das Wirken des Geistes und hingezogen wird zu Jesus und wenn er umkehrt, wir sagen, er bekehrt sich, er kehrt um zu Jesus, dann wird er neu geboren durch den Geist Gottes, lernen wir in Johannes 1. Und er kommt in uns, er nimmt Wohnung in uns. Das ist ein Bild, ne? Er zieht ein, wir ziehen zusammen sozusagen, also ein Bild für Gemeinschaft. Das Überwindende, das Trennende, die Schuld ist weg und jetzt können wir Gemeinschaft haben. Er ist in uns. Der Heilige Geist versiegelt die Gläubigen bei der Geburt aus dem Geist. Epheser 1, Vers 13. Und was noch passiert, er tauft uns. Taufen heißt so viel wie hineintauchen. Er versetzt uns in den einen Leib Christi. 1. Korinther 12, Vers 13, denn in oder mit einem Geist sind wir alle zu oder in einen Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie. Auch das ist total revolutionär, das war undenkbar, was Juden und Griechen zusammen, mit all den Unterschiedlichkeiten. Ja, das tut der Heilige Geist mit uns. Er ist unser Tröster, er ist unser Beistand, haben wir schon gesagt. Er heiligt uns, das heißt, er verwandelt uns in das Ebenbild Christi. 2. Korinther 3, Vers 18. Während wir ihn betrachten, Jesus betrachten in seinem Wort, werden wir verwandelt in sein Bild durch den Geist. Römer 8, Vers 13. Durch den Heiligen Geist können wir die Handlungen des Fleisches töten, also Versuchungen widerstehen. Er macht uns frei, 2. Korinther 3, Vers 17. Er führt uns, haben wir schon gesehen, Römer 8, Vers 14, Apostelgeschichte auch an mehreren Stellen. Er lehrt uns alle Dinge, er erinnert uns an die Worte Jesu. Jesus hat gesagt, er wird euch erinnern an alles, was ich gesagt habe. Er hilft uns, die Bibel zu verstehen. Ich habe versucht, in der Bibel zu lesen, bevor ich mich bekehrt habe mal, und ich hätte genauso gut das Telefonbuch lesen können. Es war völlig unverständlich. Aber nach meiner Bekehrung war plötzlich was anders. Erstens mal war ich hungrig nach dem Wort Gottes und ich habe wirklich angefangen zu verstehen. Es hat mich angesprochen. Heiliger Geist hilft uns zu verstehen. Ich verstehe noch immer nicht alles, aber ja, immer mehr mit seiner Hilfe. Und wir sind auch als Gemeinschaft unterwegs. Wir lernen gemeinsam. Er führt uns in alle Wahrheit. Johannes 16, Vers 13. Römer 8, Vers 26, er hilft uns zu beten. Ja, in unserer Schwachheit hilft uns der Geist zu beten. Und was ganz wichtig ist, der Heilige Geist bringt Frucht. Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. So sieht ein geisterfüllter Mensch aus oder eine geisterfüllte Gemeinde. 1. Korinther 12, er gibt uns geistliche Gaben, um anderen zu dienen. Also die Frucht ist im Wesentlichen der Inhalt, das Wesentliche, und die Gaben, die Gott uns gibt, sind das Gefäß sozusagen, um die Liebe weiterzugeben, um anderen zu dienen, um das zu transportieren. In Römer 8 lesen wir, der Heilige Geist wird uns aus den Toten auferwecken. Er wirkt auch in der Gemeinde, er setzt Älteste und Leiter ein. Apostelgeschichte 20, Vers 28 sehen wir das. Er leitet und führt die Gemeinde, er sendet Missionare aus, haben wir schon gelesen, die Stelle. Heiliger Geist sprach, sondert mir den Paulus und den Barnabas aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Er tröstet die Gemeinde, das lesen wir in der Apostelgeschichte 9. Ihr geht ja gerade durch die Apostelgeschichte, habt das alles durchgemacht. Er heiligt die Gemeinde, Römer 15, Vers 16. Und er rüstet uns zu, zum Dienst und Zeugen zu sein. Er stärkt uns, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das ist diese stärkende Erfahrung, ist diese Auferfahrung mit dem Heiligen Geist. Und wie gesagt, diese Präpositionen bei, in und auf, das ist jetzt nicht, dass der Heilige Geist jetzt Gymnastik macht, irgendwie Aerobik, so bei, in und auf, bei und in und auf. Nee, das sind Bilder, okay? Bilder für verschiedenes Wirken, für verschiedene Formen, Arten der Beziehung mit ihm. Und diese Auferfahrung ist diese stärkende Erfahrung, wo er dir einfach einen Schub gibt. Wir sehen es übrigens bei Jesus, bevor Jesus seinen Dienst begonnen hat. Da lesen wir Lukas 3, können wir auch in den Parallelstellen lesen. Ich lese Lukas 3, die Verse 21 und 22. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war, also von Johannes dem Täufer im Jordan, und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme kam aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. gefunden. Also wir sehen die ganze Dreieinigkeit hier, den Sohn im Jordan, der Vater, der spricht und der Geist, der auf ihn kommt, um ihn zuzurüsten für seinen Dienst. Und was Ähnliches sehen wir auch bei den Jüngern. Bevor sie ihren Dienst begonnen hat, die Gemeinde, Jesus sagt in Lukas 24, Vers 49, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Also es hat was mit Stärkung, mit Zurüstung zu tun. Apostelgeschichte 1, Vers 8 nochmal, schon ein paar Mal heute. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, auch in Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Wenn der Geist euch stärkt und zurüstet, werdet ihr meine Zeugen sein. Und das ist passiert zu Pfingsten, das feiern wir heute. Apostelgeschichte 2, die Verse 2 bis 4. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also sie wurden befähigt, sie wurden zugerüstet. Und wir sehen, dass die Jünger nie mehr dieselben waren nach diesem Ereignis. Aus dieser kleinen, verängstigten Schar, die sich eingesperrt haben, die weggelaufen sind, die Jesus verleugnet haben, teilweise sogar, sind mutige Zeugen geworden. Petrus wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist, er ging raus, hat gepredigt und 3000 Leute haben sich bekehrt. Das ist Erweckung. Ich frage mich, wie die das gemanagt haben, wenn plötzlich 3000 mehr Leute sind in unserer Gemeinde von einem Moment zum nächsten. Nee, haben sie gar nicht gemanagt, kannst du nicht managen. Du kannst Gott nicht managen und sein Wirken. Das ist ja auch so ein Ding, ich glaube, Tosa hat es mal geschrieben, gell? Diese Frage, wenn man den Heiligen Geist aus der Gemeinde rausnehmen würde, würde sich was ändern? Oder würde alles weiterlaufen wie bisher? Weil wir alles unter Kontrolle haben und weil wir alles managen. Bob der Baumeister, gell? Der war ein Deutscher. Ja, wir schaffen das. Mutige Zeugen. Auch Kraft haben sie gehabt, um Widerwärtigkeiten auszuhalten, Verfolgung auszuhalten, sogar ihr Leben für Jesus zu geben. Denkt an Stephanus, der gestrahlt hat wie ein Engel. Er war gestärkt für diesen Moment. Kraft, Versuchungen zu widerstehen, den Egoismus zu überwinden, diesen eigenen Schweinehund, den wir alle haben. Unsere Bequemlichkeit zu überwinden, Kraft zu lieben, das Richtige zu tun. Das ist nicht immer populär. Und wir sehen das ja, bei den Aposteln Paulus, Barnabas, Petrus. Sie waren zugerüstet. Und ich denke, die meisten von uns wollen so leben, oder? Leben in der Frucht des Heiligen Geistes hat Gott in uns reingelegt. Aber wir können es aus eigener Kraft, nur sehr begrenzt. Ich habe nur sehr begrenzt Liebe in mir selbst, Geduld sowieso nicht. Ich will alles gleich. Herr, gib mir Geduld, bitte sofort. Ich brauche ihn. Geduld zu haben mit schwierigen Menschen, ich meine, wer hat das schon? Ich brauche ihn. Und die ersten Jünger waren zugerüstet zum Dienst für ihr Leben, für Jesus, durch Gott den Heiligen Geist, so wie Jesus auch. Also was denkt ihr, wenn Jesus das gebraucht hat und die ersten Jünger das gebraucht haben, brauchen wir das auch? Ich würde sagen schon, gell? Das ist, was Gott in unserem Leben tun will. Und wirklich die entscheidende Frage ist, lebst du noch im Selbstvertrauen, wo du alles selber managst und selber unter Kontrolle hast, lebst du es aus eigener Kraft, aus eigener Energie, unabhängig von ihm, Kleiner Bob, Robert, der Baumeister, gell? Ja, wir schaffen das. Ja, dann bist du so wie ein Auto ohne Benzin oder ein Motor ohne Öl oder eine Glühbirne ohne Strom. Es funktioniert nicht wirklich. Oder bist du schon im Gottvertrauen, abhängig vom Heiligen Geist, ihm hingegeben, offen für sein Reden, für sein Führen. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes in uns und durch uns, dass er sich durch unser Leben, auch durch unser Gemeindeleben ausdrückt. Wollen wir ihn einladen? Wollen wir uns ihm zur Verfügung stellen? Lass uns gemeinsam beten. Lieber Herr, wir sind so dankbar, dass du bei uns bist, dass du uns nicht allein gelassen hast, nicht ohne Hoffnung, auch nicht ohne Kraft, nicht ohne Trost, Herr, in ja, schwierigen Zeiten, Herr. Einige Geschwister von uns gehen durch schwierige Zeiten gerade. Und Herr, wir beten, dass sie das spüren können, deine Gegenwart und deine Kraft bei ihnen, diesen Frieden, diese Freude, trotz allem, Vater. Und Herr, dass du uns Weisheit schenkst und Motivation schenkst und Klarheit schenkst, wie wir ihnen dienen können. Herr, und wir sehen hier draußen ja, so viele verlorene Menschen, die rumlaufen. Und wir wissen, Herr, du möchtest, dass sie erreichen. Du willst, dass niemand verloren geht, dass alle gerettet werden. Und Vater, wenn wir rausgehen und den Kindertag machen in 2 Wochen, Vater, wir brauchen dein Wirken. Wirken deines Geistes. Vater, wenn wir Camp planen und durchführen wollen, Herr, wenn wir es nur aus eigener Kraft, eigenen Ideen, dann machen wir viel Lärm und wir gehen wieder auseinander und vielleicht sagen wir, oh, war eine coole Woche, aber geistlich ist nicht viel passiert, Herr. Wir wünschen uns, Herr, dass Menschen gerettet werden, Herr, dass Kinder dir begegnen und der Vater, dass wir Worte finden, die ins Herz reingehen, Herr, dass Leben verändert werden und Vater, das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Und Herr, so wollen wir heute zu Pfingsten wieder ganz neu dich einladen. Bitten, dass du auf uns kommst, Heiliger Geist, dass du uns stärkst, dass du uns zurüstest. Danke, dass du hier bist. Und ich danke dir für diese wertvollen, wertvollen Geschwister. Und Herr, wir strecken uns aus nach dir. Schenk du uns ein Pfingsterlebnis. Herr, wenn wir hier rausgehen, unser Missionsfeld betreten, dass es anders läuft als bisher, dass wir vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht immer wieder, wir sehen es immer wieder in der Apostelgeschichte, dass du so immer wieder stärkst, deine Gemeinde und immer wieder ja, diesen Schub gibst. Und das wünschen wir uns in unserem Leben, Herr. Segne du uns, begleite du uns, Herr. Stärke uns, Herr. Segne Marianne im Krankenhaus jetzt, Vater. Segne die Maria, Vater. Segne die Lucia, die auch krank zu Hause ist. Herr, begegne unseren Geschwistern. Und füll du unser Leben, damit wir dir Ehre bringen, Herr, weil dafür sind wir hier. Wofür sonst sollen wir leben? Stärke du uns, deine Gemeinde. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir singen noch.